Um das ganze Stablecoin-Thema noch so ein Stückchen abzurunden am Ende. Thema digitaler Euro der EZB. Wie kann man das dann im, sagen wir mal, mit einem, ihr habt einen Euro-Stablecoin, dann gibt es einen digitalen Euro der EZB. Wie kann man sich das für sich irgendwie einordnen? Wie steht das in Konkurrenz? Das ist ja dann schon eher das direkte Payment-Tool für die Endkunden, also für Retail-Kunden. Und ihr seht euch eher als B2B-Payment, internationale Payment-Lösung. Ja? Also so SWIFT 2.0 würde ich jetzt mal sagen, ja, wenn es mal einfach runterbricht. Ist es das so schon gut zusammengefasst oder wie würdest du es noch voneinander abgrenzen?
Also SWIFT ist nett, vielen Dank. Wir sagen immer, wir sind Global SEPA Instant, weil SEPA Instant ist eigentlich super, endet nur an den europäischen Außengrenzen und wir sind Global SEPA Instant. Das heißt, über uns kannst du halt global das machen, was du mit SEPA innerhalb von Europa machen kannst.
Ja.
Ich habe zum digitalen Euro ein gespaltenes Verhältnis, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich
natürlich,
bitte?
Wie viele vermutlich?
Ja, wahrscheinlich wie viele, ja. Ja, weil ich verstehe natürlich den Souveränitätsgedanken komplett und den teile ich auch. Ja, weil wir sehen, dass, und ich will jetzt nicht in politische Diskussionen abdriften, aber sagen wir mal, die Weltordnung nicht mehr so funktioniert und damit auch Vertrauensbausteine vielleicht nicht mehr so funktionieren, beziehungsweise können eben wirtschaftliche Ziele politischen Zielen untergeordnet werden und da muss ich Europa anders aufstellen. 100% verstanden. So, ist der digitale Retail-Euro, der über die EZB ausgegeben hat, jetzt das Mittel der Wahl? I heavily doubt it.
Mhm.
Da würde ich jetzt erstmal sagen, also man hört ja so, oder es ist kolportiert, 2028, ja, soll dann mal was fertig sein und das soll dann übergeben werden und dann muss es aber noch in die Länder übernommen werden, dann müssen die Banken übernehmen werden. Also reden wir 2029, 2030. Mhm. Und das heißt, das sind von jetzt ab noch 4 Jahre. Wenn wir mal kurz rekapitulieren, so richtig ist der Blockchain-Zug 2017 abgegangen, ne? Das heißt 8 Jahre. Das heißt, wir packen jetzt nochmal 50% der Zeit zu der Entwicklung, die wir heute schon genommen haben, dazu. Und jetzt kommt AI noch dazu. Das heißt, in 4 Jahren wird durch AI, wenn wir eine Entwicklung gemacht haben, die ja wahrscheinlich eher 6 oder 8 Jahren nahe kommt, was die Entwicklung angeht. Ey, spar das Geld und mach was anderes. Also, das sind Lebzeiten der Technologie, die sich da vertun. Also, das ist einfach mein Kritikpunkt. Also, wenn Sie was machen wollen von mir aus, dann sollen Sie in All Unity investieren, dann sind Sie morgen fertig.
Lass uns mal über All Unity sprechen. Wie kam es jetzt dazu? Also, du hast es eben schon mal angerissen. Es war so eine Teilidee der vorherigen Idee. Aber warum habt ihr jetzt gesagt, okay, komm, wir begreifen da mit einem vollregulierten Stablecoin aus Europa heraus an? Da gibt es ja auch schon andere Initiativen, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Da muss man ja schon so ein bisschen Cojones, um es jetzt mal platt zu sagen, haben und auch ein gutes Backing, dass man das Projekt jetzt wirklich stabil auf die Beine stellt und da richtig Gas gibt. Ne? Also was ist so euer, sagen wir mal, was war so der Antritt von All Unity? Was habt ihr gesehen, was andere eventuell nicht haben und wo geht die Reise da aus eurer Sicht hin?
Ja, also auf deinen Kommentar, ich scheine ja sowieso so ein bisschen der Typ für die sag mal, anspruchsvollen Fälle zu sein, ja, oder erst die Sachen durchzupassen. Also ich glaube, nehmen wir mal die Punkte auf, oder den Punkt, auf den du gesagt hast, es gibt ja schon Player am Markt. Ja, so. Vor Mika machte ein Euro-Stablecoin nicht wirklich Sinn. Weil, wie du gesagt hast, wer sind die Platzhirsche? Das sind Tether und Circle. Wie sind die zu Platzhirschen geworden? Und jetzt gehen wir mal nicht auf wirklich die Historie von Tether ganz am Anfang zurück. Lassen wir das mal an außen vor, ja. Sondern sagen wir mal, wesentlich hast du Stablecoins benutzt, A, für den Geldtransfer zwischen Exchanges. Wo sind die großen Krypto-Exchanges gewesen? Naja, die sind in Asien gewesen. Und wo sind die großen Volumina? Die sind nicht auf Spot, sondern auf Derivate. Wo sitzen die Derivate-Exchanges in Asien? Wie zahlst du in Asien mit US-Dollar? Ja, so, also es ist relativ einfach, warum der US-Dollar-Stablecoin die Nummer 1 war. Ja, weil, ja, du hast europäischer Flow und die meisten Exchanges, war bei BitMEX nicht anders, aber bei den anderen Exchanges hat so um die 20% European Flow. Also es würde schon ein Raum da sein für einen Euro-Stablecoin. Aber die Weltwährung ist nun mal der US-Dollar. Ja, wenn der Tradingmarkt in Asien stattfindet, dann ist der nicht Euro-denominiert, sondern ist der eben US-Dollar-denominiert. So. Und wie gesagt, vor Mika gab es auch nicht irgendwie wirklich einen Grund, das irgendwie zu ändern. So, jetzt haben wir die Mika und die Mika regelt sehr viel oder kann sehr viel regeln und gibt eben einen stabilen Rahmen, unter anderem eben auch für Stablecoins, für wesentlich mehr, aber eben auch für Stablecoins. Und es regelt auch, wie diese Stablecoins abgesichert werden müssen. Und es regelt auch deinen Anspruch auf Rückzahlung. Was bei den anderen existierenden Stablecoins nicht notwendigerweise, ich will jetzt keine böse Nachrede machen, da sollte man sich einmal die Terms and Conditions durchlesen, was bei den anderen Stablecoins nicht notwendigerweise der Fall ist.